Sie hören den Kurier.
Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und heute gibt es Teil 2 unserer Doppelfolge zu Scientology. Eine Sekte, die sich Kirche nennt, ihre Mitglieder teilweise um viel Geld bringt und Science-Fiction-Geschichten von Außerirdischen erzählt. Scientology ist die wohl bekannteste Sekte der Welt. Vieles, das über sie berichtet wird, klingt mysteriös und verstörend. Stimmt es zum Beispiel, dass Frauen bei der Geburt nicht schreien dürfen und später die Plazenta essen müssen? Ist es wahr, dass die Sekte einen Geheimdienst hat? Und was bringt einen Menschen überhaupt dazu, Mitglied bei Scientology zu werden? All diese Fragen wird uns heute ein Mann beantworten, der Insider ist. Wilfried Handl war jahrelang der Chef von Scientology Österreich. Ein Foto von ihm findet ihr auf unserer Instagram-Seite. Handl kennt das Leben als Insider und als Aussteiger und beantwortet uns jetzt die Fragen, die sonst nur wenige beantworten können oder wollen. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns heute besonders gut zu. Sie waren bei Scientology, Sie waren ein hohes Tier, der Chef von Scientology in Österreich. Was ist Scientology damals für Sie gewesen und jetzt in der Nachbetrachtung als Aussteiger, wie hat sich das verändert, Ihr Blick auf diese Sekte?
Ich würde mal so sagen, also rein vom Gefühl her ist Scientology keine Sekte. Ja, das ist einfach, eine Sekte ist eine Abspaltung von einer Religionsgemeinschaft und Scientology hat mit Religion so ziemlich genauso viel oder genauso wenig zu tun wie die Mafia. Letztendlich, und daher ist der Begriff im Prinzip falsch. Aber wenn ich das hernehme und schaue, okay, was hat es mich bewegt damals? Ja, das war damals in erster Linie meine Freundin, die ich damals hatte. Die machte mich neugierig, und zwar insofern, was ist mir abgegangen? Ich habe mit 20 eigentlich keine Idee gehabt, was das Leben so bringen wird. Und ich habe mir einfach sehr viele Dinge angesehen. Und da ist der alte Spruch wieder, wenn man offen ist für alles, dann kann auch alles rein. Und in dem Fall ist Scientology einfach reingekommen.
Sie sind 1974 in Scientology eingetreten und haben sich dann, um das noch einmal zu wiederholen, bis zum Chef hinaufgearbeitet. Was waren da Ihre Aufgaben oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man da Leiter ist in Österreich von Scientology?
Also erstens hinaufgearbeitet ist im Prinzip falsch. Ich bin eigentlich raufgefallen. Ja. Es war niemand da. Dann bekam ich eben diese Position und was habe ich damals gemacht? Man kann das vergleichen mit einem Geschäftsführer eines McDonald's. Was macht er? Er schaut, dass viel Labern verkauft werden. Und im Prinzip habe ich auch darauf achten müssen als Chef, dass viele Labern, also sprich neue Mitglieder, auftauchen.
Wie viele waren das damals?
Ja, das ist immer, also rein, ich würde mal sagen, wenn ich mich zurückerinnere, wenn es irgendwelche Veranstaltungen gab von Scientology, kann man in etwa erkennen, wie viele es gibt. Ja, und das war im Prinzip nicht mehr wie 200-300.
Und heute sind das aber mehr, haben wir vorher schon im...
Man muss da immer unterscheiden, es gibt sehr viele passive Mitglieder, die haben irgendwie mal im Laufe der Jahre kurz Kontakt gehabt und da werden, würde ich mal sagen, wird irgendwas zwischen 3.000 und 6.000 sein, aber die sind passiv, die tun nichts. Das sind Karteileichen quasi. Aktiv sind es meiner Meinung nach wie vor nicht mehr wie 300 bis 500.
Und das, was man kennt von Scientology, sind diese Auditing-Sessions, wo man weiß, da muss man viel Geld bezahlen, um sich irgendwie zu verbessern, um eine weitere Stufe zu erreichen. Ist das in Österreich genauso abgelaufen? Läuft das auf der ganzen Welt gleich ab? Und wie funktioniert das genau als Insider?
Es ist im Prinzip weltweit immer das Gleiche. Vergleichbar letztendlich mit einem guten Polizeiverhör und einer psychologischen Sitzung. Irgendwo so in der Mitte trifft sich das Ganze. Scientology hat viele Aspekte, die kann man mal, wenn man es mal von außen her nur ganz kurz betrachtet, durchaus bejahen. Ja, es geht um Traumas, es geht um Aufarbeitung von negativen Dingen, die einen durchaus belassen können. Der springende Punkt ist einfach das Polizeiverhör, das automatisch immer stattfindet. Und das ist, wenn man so möchte, das Gefährliche, weil man im Prinzip dann zu etwas gelenkt wird, das man sicher nicht möchte, das aber die Führung von Scientology möchte. Und da muss man einen ganz kurzen Sidestep machen, haben wir sich angeschaut, woher kommt Scientology? Scientology kommt von L. Ron Hubbard, das war mal ein Science-Fiction-Autor, ein Drittklassiker, der einfach die Wahnsinnsidee hatte, von den Science-Fiction-Geschichten auszuscheiden und etwas zu schaffen, das er für die Erlösung für jedermann sah. Und von dem her hat sich das noch weiterentwickelt im Laufe der Jahre. Es gibt nur, um ein Beispiel zu sagen, es gibt die sogenannten operierenden Theta-Stufen, OT-Stufen bei Scientology. Wilde Geschichte.
Ist die höchste Stufe dann.
Genau, die allerhöchste Stufe, streng geheim. Im Nachhinein muss ich sagen, also wenn ich das gewusst hätte, worum es dabei geht, dann hätte ich 1974 blitzartig das Weite gesucht.
Da geht es um Aliens, um Xenu. Genau, können Sie da vielleicht kurz drauf eingehen? Ich wollte nämlich auch fragen, wie ist das denn? Das ist ja wirklich Science Fiction. Also da geht es um Außerirdische, um Wesen, die einem anhaften. Vielleicht können Sie uns das kurz erklären.
Ich kenne das von meiner Ex-Frau, die hat diese Stufen gemacht. Der Gag an der Geschichte war, ich habe sie natürlich gefragt, als sie das machte, kann ich mich damals noch erinnern, habe ich gefragt, was hast du erlebt, was hast du gemacht, erzähl mir. Und das Einzige, was wie sie reagiert hat, sie musste fürchterlich lachen, hat man aber dann nicht gesagt, worum es gegangen ist, sondern sie bekam einfach einen Lachanfall und hat es mir komplett verschwiegen. Und ich habe dann erst nach meinem Ausstieg, aber dann im Internet findet man relativ schnell die Geschichten. Vor 75 Millionen Jahren gab es mal irgendeinen bösen Weltherrscher, der die Menschheit dann letztendlich dazu brachte, dass die Titanen, die Scientologen glauben ja an den Titan als höchstes Wesen, und diese Titanen hat er, tausende dieser Titanen auf eine Person geklebt, verfrachtet. Also sprich, Sie dürfen sich nicht wundern, also wenn Sie mal Kopfhörer haben oder schlecht drauf sind, kann ich Ihnen als ehemaliger Scientologe sagen, das sind die bösen Titane, die sind jetzt zu Gange, ja. Und da hilft kein Aspro, sondern ja, es ist so, es hilft nur Scientology.
Ist das nicht absurd, wenn man als erwachsener Mensch sowas hört? Sind da nicht mehr Leute, die dann sagen, naja, da steige ich aber aus? Oder ist man dann zu dieser Zeit schon zu weit drinnen?
Ja, die Problematik ist immer, das auch relativ lange überlegt. Zum Beispiel, wenn ich hernehme meine Ex-Frau, und ich muss ja leider Gottes sagen, ich habe sie indirekt zu Scientology gebracht. Ja, das heißt, ich habe den Blödsinn verursacht. Der Schwachsinn ist, sie hat eigentlich durch diese Erfahrungen, die sie erlebt hat und die sie, das ist eine unheimlich intelligente Frau gewesen, man darf nicht vergessen, hat Medizin studiert. Ja. Mhm. Also sie hat eigentlich eine bright lady. Ja. Mhm. Aber ich habe gesehen, und das ist nicht nur bei ihr, sondern auch bei anderen, die diese Stufe gemacht haben, es ist unheimlich schwer, das differenziert zu betrachten und eine Möglichkeit finden, von dem auszusteigen.
Jetzt sagen auch viele Sektenexperten, sie sagen, es ist keine Sekte, aber Menschen, die sich mit solchen Organisationen beschäftigen, dass bei Scientology auch ein Problem ist, dass so viele Geheimnisse an die Organisation weitergegeben werden. Bei diesen Auditing-Sessions erzählt man irrsinnig viel von einem selber, die dunkelsten Geheimnisse. Ist das auch ein Druckmittel, das benutzt wird dann, damit Leute bleiben?
Ja und nein. Also es ist sicher eines. Also ich kann jetzt keinen konkreten Fall kennen nicht. Aber es ist möglich. Und das Wesentliche, was ich gesehen habe, das Wesentliche ist ja einfach, dass man quasi diese Dinge, die einem selbst ja nicht angenehm ist, erzählt. Mhm. Und die werden ja auch aufgezeichnet. Ja. Das heißt, man ist ewig erpressbar. Mhm. Und wenn Sie sich fragen, wie funktioniert eine Erpressung am besten? Indem man die Dinge nicht preisgibt. Mhm. Wenn ich sie einmal sage, dann habe ich sie gesagt. Ja. Am besten funktionieren Dinge immer, wenn sie latent vorhanden sind und etwas auslösen können.
Mhm. Jetzt sprechen wir schon davon, Sie sind ja selbst ausgestiegen. Man hört immer wieder, es ist ganz schwierig auszusteigen. Haben Sie da irgendwelche Repressionen erfahren danach? Haben Sie selbst, als Sie aktiv waren, noch vielleicht auch da mitgewirkt, Menschen, die aussteigen wollten, unter Druck zu setzen? Wie ist das, wenn man sagt, man will da nicht mehr dabei sein? Ist das ganz schwierig?
Also aus meiner Erfahrung war es so, es ist eigentlich nicht schwer, wenn man diesen Schritt setzt. Am schwersten ist eigentlich bis zu diesem Schritt. Weil das, was dann passiert, man verliert seinen kompletten Freundeskreis. Also ich habe alle meine Bekannten verloren. Also ich habe in meinem Handy, weiß ich nicht, 300 Kontakte immer gehabt und danach hatte ich exakt 2 noch. Und das ist eigentlich etwas, was einen dazu bringen könnte, es nicht zu tun. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich sehr viele mit dem Gedanken tragen, aber sie tun es dann nicht. Weil es ist das komplette Umfeld und ist weg. Und wenn ich jetzt mein konkretes Beispiel hernehme, ich habe meine Ex-Frau verloren, was mir insofern leid tut, weil sie war eine coole Frau. Mhm. Aber keine Möglichkeit. Ja. Ich habe meine 3 Söhne verloren. Also ich habe zu meinen Söhnen 13 Jahre überhaupt keinen Kontakt gehabt. Mittlerweile habe ich zu meinen 2 ältesten Söhnen wieder Kontakt. Zu meinem Jüngsten noch immer nicht. Keine Ahnung warum. Das ist im Wesentlichen, es geht immer um die Konsequenz. Ja. Aber man muss es auch immer ein bisschen relativieren. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich in ihrer Ehe überlegt haben, sich scheiden zu lassen. Und was bedeutet das, sich scheiden lassen? Ja? Man verliert den Kontakt. Mhm. Man hat zum Beispiel Verwandtschaft, die ist komplett weg. Also sprich, wenn man ein Mann ist, ist die Verwandtschaft der Frau plötzlich weg. Ja? Und da gab es vielleicht ein paar klasse Typen, aber die sind Verwandtschaft der Frau. Also ist dann auch weg. Ja? Also das könnte durchaus sein, dass die Konsequenz für sehr viele eine Frage ist, die keiner beantworten möchte.
Man hört auch immer wieder, dass eben, wie Sie gerade auch erzählt haben, Familienmitglieder und die ganze Familie hineinholen. Viele sind schon in Scientology geboren. Ist es dann noch schwieriger, dahinter zu blicken? Glauben Sie, dass man dann überhaupt ganz schwer hat, auszusteigen oder auch gar nicht will?
Also von meiner Erfahrung und die Menschen, die ich kennengelernt habe, haben mir das insofern bestätigt. Also wenn jemand in Scientology geboren ist, kann er sogar leichter aussteigen, als wenn er danach dazugestoßen ist. Ja, der springende Punkt aus meiner Sicht ist immer, wenn man sich überlegt, okay, warum habe ich es getan und wie ehrlich bin ich? Wie bin ich wirklich umgegangen damit? Ab wann wusste ich es? Ja, das ist im Prinzip, auch wenn es wieder mal einer meiner berüchtigten Vergleiche, in der Nazi-Zeit, ja. Also ich bin mir relativ sicher, dass sehr viele, sehr vieles erkannt haben und trotzdem nicht die Konsequenz gezogen haben, ja. Mhm. Also es gab sicher Einzelne, das sieht man ja auch in der Geschichte, die dagegen aufgetreten sind und diesen Schritt gemacht haben, dagegen aufzutreten und dann teilweise oder großteils sogar hingerichtet wurden. Und man darf das nicht vergessen, es ist letztendlich immer das Gleiche, ja. In dem Moment, wo ich gegen etwas bin, muss ich bereit sein, jede Konsequenz zu akzeptieren. Und die ist nicht immer angenehm. Mhm.
Man kennt ja Scientology auch wegen ganz vieler berühmter Menschen, die dafür stehen. Tom Cruise ist da der Spitzen- oder der Vorreiter, die Spitzenposition von Promis. Wie wichtig sind denn solche Promis, auch um neue Mitglieder zu generieren? Wie wichtig ist das, um die Sekte zu bewerben? Und werden die so behandelt, auch wie alle anderen Mitglieder? Oder sind die schon in einer eigenen Position und werden sozusagen weniger hart herangenommen, wenn man das so sagen kann?
Das war eine Strategie von Scientology, also von L. Ron Hubbard selbst, dass er ganz gezielt solche Menschen ansprach und versuchte, sie zu Mitgliedern zu machen. Die waren auf der Jagd auf Walt Disney, also in den 50er, 60er Jahren. Und zum Schluss hat er der Tom Cruise, und man darf bei Tom Cruise, also aus meiner Sicht, jetzt eines nicht vergessen, also der Tom Cruise hat durchaus ein paar Filme gedreht, die waren total okay. Der ist durchaus ein guter Schauspieler.
Ja, das haben viele trotzdem auch das Gefühl, glaube ich. Also die denken dann gar nicht an Scientology.
Und der Punkt ist, und mittlerweile ist er der engste Freund des Sektenchefs von David Miscavige. Mhm. Ja, und das ist im Prinzip eine Blase. Die sind komplett abgeschirmt, ja, und die schweben einfach, ja, über den Dingen. Mhm. Es gibt ja in Österreich einen bekannten Baumeister, der ununterbrochen am Opernball auftaucht. Mhm. Und das ist im Wesentlichen genauso, wenn Sie den fragen zur aktuellen Lage, wie sie wirklich ist, was Sie da als Antwort bekommen. Und ähnlich ist beim Tom Cruise. Ja. Mhm. Beim Tom Cruise, momentan datet er sich mit irgendeiner russischen Oligarchen-Witwe oder was weiß ich, was der ist. Ja. Manche Menschen lieben es halt, dann die Geschichten zu hören, aber das ist im Prinzip, also aus meiner Sicht ist er ein armes Schwein.
Apropos Geschichten, man hört ja da auch, dass die Frauen bei der Geburt nicht schreien dürfen. Die Frage ist immer wieder gekommen von unseren Hörern und dass man die Plazenta essen muss. Da gibt es ganz viele solche Geschichten, die man eben aus den Medien erfährt. Ist da was dran? Muss man das machen? Was sind denn da die Richtlinien?
Also ich kenne es nicht. Ja. Also ich habe 3 Söhne. Also weder meine Ex-Frau noch ich mussten die Plazenta essen.
Okay.
Der Hauptgrund, warum man geräuscharm, unter anderem auch Geschlechtsverkehr. Ja, also Scientology schreibt auch vor, dass Geschlechtsverkehr ohne Stöhnen zu machen ist. Ja, ist das, sind wir jetzt wieder beim sogenannten Auditing. Mhm. Das heißt, im Wesentlichen geht es darum, um irgendwelche negativen Einflüsse, die man hatte oder hat, zu vermeiden. Und stöhnen und auch wenn man zum Beispiel sich anschlägt. Ja. Also ich habe zum Beispiel gesehen bei meinen Söhnen, also wenn der mit seinen Fingern in den Türspalt reingekommen ist, dann darf er nicht schreien. Also wenn er dann schreit, dann wird das negativ aufgeladen.
Das heißt, man muss wieder mehr Auditing machen.
Dann. Genau. Und das ist der einzige Hauptgrund, warum es einfach geräuschlos die Geburt unter anderem, also ich habe bei einer Geburt war ich ja live dabei, 10 Stunden Kreißsaal, also da wird schon einiges geschrien. Mhm. Wobei immer eines, also aus meiner Erinnerung, das weiß eigentlich kaum ein Scientologe. Also ich wusste es nicht, es war mir auch egal. Also meine Ex-Frau, die hat geschrien, es war okay. Ich habe nicht geschrien, weil ich erschöpft war. 10 Stunden, das war eine harte Geschichte.
Ja.
Aber man darf das nicht überbewerten, aus meiner Sicht.
Das hat man auch im Nachhinein erst durch die Medien dann bei Tom Cruise.
Es wird hochgejazzt.
Jetzt sind Sie ja ausgestiegen. Was für ein Jahr war das? Sie sind schon lange...
2002.
Was war der Grund, warum Sie ausgestiegen sind? Wenn man so lange dabei ist und auch an so einer wichtigen Position sitzt, da fragt man sich, warum bleibt man dann nicht sein Leben lang dabei, wenn eben auch die ganze Familie Teil davon ist?
Nee, ich habe 1988 die Stufe Clear der Scientology erreicht, Schnapszahl.
Das ist vom OT dann?
Genau. Am 8.8.88 die Schnapszahl. Ja. Und im Prinzip eigentlich, ich war eigentlich schwer enttäuscht.
Mhm. Warum?
Kann ich mich heute noch erinnern, ich dachte mir, was war das jetzt? Ja? Und die Jahre danach, es war ja zwischen 1988 und 2002, sind ja 14 Jahre, war durchaus, also ich habe mich Schritt für Schritt einfach zurückgezogen und habe aber letztendlich diesen Schritt auszusteigen nicht gemacht. Eben, meine Ex-Frau war eine begeisterte Scientologin, mein kompletter Bekanntenkreis waren Scientologen. Also für meine Söhne war es auch nicht angenehm gewesen, also ich habe es nicht gemacht. Ja. Warum habe ich es dann trotzdem gemacht? Ich habe Krebs bekommen. Etwas, was ich als Scientologin, immerhin war ich ja damals noch einer, der kriegt mir nicht einmal Schnupfen.
Ja.
Oder Augenprobleme.
Ja.
Ich bekam Krebs. Ja. Und als ich dann irgendwie bei dem Krebs durchgekommen bin, habe ich dann irgendwo einen Gedanken gehabt, den ich unbedingt umsetzen wollte. Ich musste dringend in meinem Leben etwas ändern. Und das, was ich ändern musste, sah ich relativ schnell, war Scientology. Und daher habe ich diesen Schritt gesetzt und habe also den Geheimdienstchef von Scientology, der sitzt auch in Wien, bin ich mit ihm zum Japaner, habe ich mich getroffen, japanisch essen, da habe ich ihm das mitgeteilt. Freundlicher Mensch, wie ich bin, dass ich austrete. Und ich habe irgendwo die Idee gehabt, das ist so, wenn man einen Raum verlässt, macht man die Tür auf und dann danach wieder zu. Man denkt, okay, also das Thema habe ich jetzt abgehakt. Dem war nicht so. Ja, also das war 2002, 2004, habe ich dann irgendwo die Idee gehabt, da muss ich irgendwas machen. Erstens gab es damals die ersten Probleme mit meiner Ex-Frau, also sprich die Verbindung zu meinen Kindern und so weiter und so fort. Ich habe damals mein erstes Buch geschrieben über Scientology.
Aber schon negativ dann, also negativ als Aussteiger. Sie sind 2002 ausgestiegen. Okay.
Genau. Das habe ich dann 2004 gemacht, weil ich wusste, okay, ich muss was tun. Und das habe ich dann im Lauf der Jahre einfach immer mehr gesteigert. Und zum Schluss habe ich 2011/12 demonstriert gegen Scientology, einmal in der Woche in Wien.
Sie hatten ja auch rechtliche Probleme mit Scientology, vielleicht können Sie da kurz drauf eingehen. Nur.
Naja, das rechtliche Problem war relativ simpel. Ich hatte ja Kontakt zu Anonymous, das war eine Gruppierung, die sich also extrem gegen Scientology gestellt hat. Und die haben den E-Mail-Account von Scientology gehackt. Und ich habe hunderte E-Mails von Scientology plötzlich zur Verfügung gehabt, teilweise interessante. Und auf meinem Blog habe ich natürlich diese E-Mails veröffentlicht. Ja. Und daraufhin meinte Scientology, mich verklagen zu müssen. Und das haben sie dann auch gemacht.
Ist aber gut ausgegangen für Sie.
Naja, es war letztendlich, ich kann mich dann erinnern, es gab eine Verhandlung mit einer wirklich sehr angenehmen Richterin. Und ich habe damals eines relativ rasch gesehen, wir können das jetzt noch ewig fortführen. Mhm. Es wird nichts rauskommen. Also habe ich im Prinzip der Richterin vorgeschlagen, oder Scientology, ich streiche die Namen aus den E-Mails. Und das ging es ihnen hauptsächlich, weil aus meiner Sicht war es vollkommen egal, der Name. Es ging darum zu zeigen, was ist wirklich vorgefallen. Und ich habe damals vorgeschlagen, okay, ich streiche das. Die E-Mails lasse ich selbstverständlich drinnen und sie übernehmen die kompletten Kosten. Mhm. Und auf das ist Scientology eingestiegen. Also mein Anwalt hat jede Menge Kohle. Also ich würde sagen, irgendwas Fünfstelliges. Also, der Kassette, ich kann mich nicht mehr genau an die Summe erinnern. Aber es war, ist ihnen sicher nicht billig gekommen. Also quasi, eigentlich habe ich mich auf ein Unentschieden geeinigt. Mhm. Und das war okay auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Sie wissen eh, vor Gericht ist das letztendlich wie auf hoher See, also in Gottes Hand.
Das stimmt, ja. Aber
keine Ahnung, was rauskommt.
Aber relativ gut ausgegangen für Sie.
Ja, kann man, also aus meiner Sicht, es war total okay, es hat mir nichts gekostet. Ich habe kein Problem, ins Gericht zu gehen. Ja.
Jetzt, wenn wir gerade beim Rechtlichen sind, in Frankreich wird ja ganz stark gegen Scientology vorgegangen, immer schon. Ich glaube, in den 70er Jahren gab es da schon Gerichtsprozesse und 2021 wieder ein Entscheid, wo Hunderttausende Euro gezahlt werden müssen wegen Bandenbetrugs. Glauben Sie, Österreich, Deutschland, verschiedene Länder gehen zu locker mit Scientology um? Müsste da rechtlich mehr gemacht werden? In Amerika ist es ja anerkannt als Kirche, in Österreich gilt es auch als Verein. Oder kann man da sowieso nichts dagegen tun?
Ja, die Problematik ist, also aus meiner Sicht, ich habe das damals auch mitverfolgt, den Prozess in Frankreich. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, Belgien hat Ähnliches versucht wie Frankreich, ist total gescheitert, die sind einfach nicht durchgekommen. Und in Deutschland und Österreich ist eigentlich das Gleiche. Also der Verfassungsschutz hat ja jahrelang Scientology beobachtet. Von meinem Gefühl her würde ich sagen, die beobachten es gar nicht mehr. Also das ist einfach, also erstens einmal ist es immer eine Geldfrage und zweitens, es geht um die Wichtigkeit. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass in Amerika Scientology als Religion anerkannt wird, tut man sich unheimlich schwer, in Deutschland und Österreich dagegen aufzutreten. Mhm. Der amerikanische Einfluss ist unter Garantie gegeben und auf der anderen Seite, es gibt ja zum Beispiel, Sie kennen das jetzt nur in Österreich, es gibt ja kaum noch jemanden, der etwas unternimmt. Gar niemand.
Mhm. Also wird da in Ihrer Meinung nach zu lasch umgegangen damit, also auch von Seiten der Regierung her oder muss eh jeder selber wissen, was er macht?
Nee, die Problematik ist, also ich war eine Zeit lang ja auf der Uni, jedes halbe Jahr mit Psychologiestudenten. Mhm. Da habe ich mich zur Verfügung gestellt, die können mich quasi 2-3 Stunden quälen.
Nach dem Ausstieg natürlich.
Nach dem Ausstieg, ja. Und eine Frage einer Studentin, an der kann ich mich unheimlich gut erinnern, war, die hat mich gefragt, ob ich es bereue, dass ich zu Scientology gegangen bin. Und meine Antwort war nein.
Warum?
Da war sie ganz irritiert.
Ja, ich auch.
Warum ich es nicht bereue? Also aus meiner Lebenssicht, man muss es so denken, ich bin jetzt 70. Mhm. Und ich würde sagen, in irgendeine Scheiße muss man in seinem Leben steigen. Mhm. Problematisch ist, und das muss ich letztendlich nur mir vorwerfen, warum ich so lange gebraucht habe, um festzustellen, dass ich in der Scheiße stehe. Mhm. Das kann man nämlich viel früher. Und für mich war jetzt ja auch 1988 klar, war doch komplett klar, worum es geht. Aber ich habe nicht die Konsequenz gezogen.
Waren Sie enttäuscht, als Sie dann clear waren? Das haben wir ja vorher schon gehört. Also hätten Sie sich dann eine größere Wesensveränderung von sich selbst erwartet? Und war das dann eine Enttäuschung, dass das vielleicht nicht eingetreten ist, worauf Sie ja so lange hingearbeitet haben mit dem Auditing?
Naja, ich würde sagen, kann ich nicht einmal sagen, Enttäuschung. Ich war nur, eigentlich war ich fasziniert. Das läuft ab wie so ein Minutenfilm. Ja. Ich dachte mir, was war das jetzt? Mhm. Was ist das? Was habe ich da gemacht? Ich war perplex. Und das Entscheidende war, also man muss ja, ich habe das in England gemacht, und man muss ja einmal in der Woche, gab es so einen Event, da hat jeder, der irgendwas in Scientology abgeschlossen hat, das war vor, weiß ich nicht, 100, 200 Leuten, hat dann eine Rede gehalten, wie toll das nicht war. Und ich habe mich total geweigert. Ich sage, nee, meinen. Ich will darüber nicht reden. Mhm. Und das ist, Also ich habe eigentlich gar nichts erwartet, andererseits alles. Das ist so, eigentlich ist es, wenn man so fragt, wenn man Schwachsinn macht, was erwartet man von Schwachsinn?
Mhm, das ist eine interessante Betrachtungsweise.
Ja, also es ist, das Wesentliche war die Enttäuschung hauptsächlich über mich. Ich dachte mir, was war das? Das war weder besonders intelligent, das war überhaupt sinnlos von vorne bis hinten.
Mhm. Wie schätzen Sie denn die Stellung von Scientology heute ein? Wird das größer, wird das kleiner, bleibt das gleich? Haben Sie da eine Einschätzung? Sie haben ja trotzdem mehr Einblick als jetzt als alle anderen Leute, also noch mehr Ahnung. Glauben Sie, das wird wachsen oder ist es überhaupt gefährlich oder ist es jedem seine eigene Entscheidung, da mitzumachen oder nicht?
Wie gefährlich ist es, wenn man ein Nagelbrett, wo ein 100er Nagel rausschaut, auf die Straße legt und der 100er Nagel schaut nach oben? Wie gefährlich ist es für Fußgänger?
Ja.
Sicher gefährlich.
Ja, ja.
Genau. Und ähnliches Scientology auch.
Mhm.
Also es ist im Wesentlichen, es lässt sich nichts verhindern, ganz sicher für einige.
Mhm.
Und ich habe eine Zeit lang ja auch beraten und ich gab einige Fälle auch, witzigerweise gerade von Damen, die also einen Scientologen kennengelernt haben, ohne zu wissen, dass er Scientologe ist, und sich in ihm verliebt haben. Und das ist natürlich gefährlich. Und es war auch gefährlich.
Kann man als Nicht-Scientologe überhaupt mit einem Scientologen auf lange Sicht zusammen sein? Wahrscheinlich nicht, oder? Man muss dann auch in die Sekte.
Nee, das geht gar nicht. Ja, also es ist, also sprich, wenn Sie einen Mafiosi kennenlernen, kann es durchaus sein, dass Sie fasziniert sind von dem Typen.
Ja.
Aber letztendlich werden Sie nicht drumherum kommen, entweder auch zur Mafia zu gehen oder zur Polizei.
Ja. Sehen Sie Potenzial, dass das noch größer wird? Oder steht das jetzt wo an? Weil natürlich sind diese ganzen Science-Fiction-Vorstellungen und so heute vielleicht schon besser aufgearbeitet. Man weiß mittlerweile, viele wissen mittlerweile, dass Scientology eine Sekte ist. Das wusste man in den 70er und 80er Jahren wahrscheinlich noch nicht so wie jetzt. Glauben Sie, das ist etwas, das die Sekte hindert, noch größer zu werden? Oder hat das keinen Einfluss?
Ja, ich würde sagen, die Sekte wird insofern größer, weil ich glaube nicht, dass genügend Deppen gefunden werden, die drauf reinfallen. Ja.
Mhm.
Und da ist es letztendlich vollkommen egal, ob jetzt die Regierung was dagegen unternimmt oder nicht. Ja. Bis zu einem bestimmten Grad, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist es sogar kontraproduktiv. Ja. Also wenn man aktiv gegen Scientology, wenn die Regierung zum Beispiel aktiv ist, macht es zum Beispiel für viele sogar interessant.
Mhm.
Und ich vergleiche das immer an meine Jugend, dass einschließlich meiner Großmutter jeder gegen Drogen gewarnt. Ja.
Ja.
Und was habe ich und alle meine Freunde gemacht? Na, Drogen haben wir konsumiert. Na.
Mhm.
Das ist immer bis zu einem bestimmten Grad eine haarige Geschichte, wenn man sich mit dem auseinandersetzt. Ja. Also ich glaube, man kommt nicht drum rum im Leben.
Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar Scientology ist ja ganz kritisch oder ablehnend, was die moderne Psychologie betrifft, wenn man das so nennen kann. Was ist denn da der Hintergrund? Also wollen Sie Ihre eigene Psychologie damit rechtfertigen oder wie geht man da innerhalb der Sekte damit um? Also da dürfte man ja jetzt zum Beispiel nicht zu einem Psychologen gehen oder zu einem Psychiater, wenn man ein Problem wirklich hat. Wie ist das genau?
Naja, im Prinzip ist es ganz simpel letztendlich. Ja. Psychologen oder Psychiater sind die Konkurrenz von Scientology. Und L. Ron Hubbard hat das in den 50er Jahren oder 40er Jahren sogar, der wollte ursprünglich Scientology präsentieren als Lösung für die Psychiatrie und Psychologie. Der hat also der American Association of Psychologists and Psychiatrists sogar angeschrieben. Der hat ihnen Scientology präsentiert als Lösung.
Mhm.
Die haben aber abgelehnt und daraufhin wurden sie zum Feind.
Mhm.
Und dieser Feind, und man darf da nicht vergessen, wenn man von Scientology spricht, also ich würde sagen 99,99% der Scientologen haben keine Ahnung, worum es wirklich geht.
Ja.
Die haben auch nichts gegen Psychiatrie oder Psychologie. Ja. Das sind dieses 0,1%. Es gibt weltweit wird so 100.000 Scientologen, circa.
Nicht mehr?
Nicht viel mehr. Der harte Kern von Scientologen sind die circa 3.000 bis 5.000 der sogenannten Sea Org Members. Das sind Menschen, die quasi jetzt nicht einen Vertrag unterschreiben für dieses Leben, sondern gleich für die nächsten Generationen. Also sprich im Science-Fiction-Style.
Das ist, Entschuldigung, das ist so paramilitärische, genau, das Organisation. Ist eine
paramilitärische Truppe, ja. Haben auch Ränge, haben auch eine Uniform. Gibt es auch, taucht ab und zu einer in Wien auf.
Wirklich?
Ja, also es ist...
Und den Geheimdienst, Entschuldigung, ich muss da nochmal kurz, haben wir vorher schon angesprochen, der Geheimdienst wurde ja damals nach dieser Operation Snow White in den USA, wurde ja... aber wurde ja dann irgendwie aufgelöst und Sie sagen, in Wien gibt es aber einen Geheimdienst noch, also gibt es von Scientology?
Es gibt auch in Amerika, gab es immer.
Was machen die Herrschaften?
Naja, im Prinzip das, was ein Geheimdienst macht, ja. Die studieren alle möglichen Dinge, zum Beispiel den Kurier. Mhm. Was gibt es? Sie hören sich zum Beispiel den Podcast an. Ja. Da wird also sehr viele Fakten aus ihrer Sicht gefunden. Mhm. Ja, und das wird zusammengelegt und dann gibt es Besprechungen zu den einzelnen Dingen. Und der ist nach wie vor aktiv. An dem hat sich nichts verändert. Ja, also ich weiß nicht, ob die Chefin, die vor 10 Jahren oder 5 Jahren, die Frau Thonauer, lass sie grüßen, aber auf diesem Weg. Die zweite ist die Frau Henkel, wenn sie noch leben. Die machen das, was ein Geheimdienst macht. Exakt das Gleiche. Also wenn man sich anschaut, was der CIA macht, okay, Scientology Geheimdienst ist ähnlich, das Office of Special Affairs, ist dasselbe in dunkelgrün.
Okay, also ist das wirklich eine Sache, die es wirklich gibt?
Es gibt es, im Gegensatz zu den Xeno-Geschichten.
Ja, hoffentlich, also das ja, wollen wir hoffen.
Nee, gibt es sicher nicht.
Okay, gut, das von Ihnen zu hören ist noch besser dann. Ich bedanke mich recht herzlich und haben Sie noch einen Tipp für alle, die sich vielleicht irgendwie angezogen fühlen und sich Scientology mal näher anschauen möchten?
Ich kann das, Groucho Marx hat einmal einen unheimlich guten Spruch geprägt, an dem ich mich leider selbst nicht gehalten. Den Club, der mich aufnehmen würde, würde ich nie beitreten.
Sehr interessant. Gut, vielen Dank, Wilfried Handl. Danke.
Viele Dinge, die man über Scientology weiß, stimmen also wirklich. Man darf eigentlich keine Schmerzen zeigen. Die moderne Psychologie wird verteufelt und den Geheimdienst, den gibt es wirklich. Dass man die Plazente essen muss, ist dabei ein Märchen. Ebenso wie die Erzählungen der Xenu, an die die Mitglieder aber glauben müssen. Wir haben heute einen interessanten Einblick in die Sekte erhalten. Und sollte in eurem Umfeld jemand überlegen, Mitglied zu werden, dann spielt ihm doch gerne diesen Podcast vor. Wichtig ist aber auch zu erwähnen, dass die Sekte anscheinend weniger groß und mächtig ist, als sie das von sich selbst behauptet. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Beim nächsten Mal werden wir in die Welt der Kryptobörsen eintauchen und ich verspreche, es wird mysteriös und spannend. Es geht um Weltpolitik, rechte oder linke Verschwörungen und mysteriöse Todesfälle. Ich mache mich jetzt also an die Recherche. Schickt uns gerne eure Fragen über Instagram. Und ich bedanke mich noch bei Dominik Kanzian, der den Podcast schneidet und bei uns für die Technik zuständig ist. Bis in 2 Wochen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.